हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विलकम zum Satsang। Ich freue mich, das jetzt die Frau Temin zu begrüßen. Und auch alle anderen, die zuschauen oder auf YouTube zuschauen, die dabei sind. Herzlich willkommen. Wir sind hier, um über die Wahrheit zu sprechen und haben schon viel über die Unwahrheit gesprochen. Deswegen sind wir hier, endlich über die Wahrheit zu sprechen. Und ich freue mich. Ich freue mich, was heute passiert im Satsang, wer welche Frage stellt. Ja. Man kann auch sagen, der ganze Quatsch, auf Deutsch gesagt, oder das ganze Unsinn, was fabriziert wird, ist auch Satsang auf eine Art und Weise. Der Unterschied ist nur der vielleicht, soweit ich das sehe, dass der Mensch, der nicht Satsang-orientiert ist, also der weiß, was Satsang ist, der wird Unterschiede machen zwischen ich rede mit meinen Nachbarn über Sachen, die gar nichts mit Spiritualität zu tun haben. Also mit der Sache vergleicht er dann einem Osho oder einem spirituellen Meister. Aber auch Osho hat gesagt, alles ist ein Witz. Und das ist der Witz. Das heißt, auch der Witz ist Satsang. Und mit Witz meine ich, dass Menschen über Dinge sprechen, wo ein spirituell suchender Mensch sagen würde, das ist für ihn kein Satsang. Aber Satsang bedeutet im absoluten Sinne über die Wahrheit sprechen, die Wahrheit vermitteln. Und das andere, was wir sagen, das ist Spaß, das ist Witz, das ist auch Satsang, aber auf einer anderen Ebene. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas habt, ihr könnt das gerne im Chat schreiben. Yvonne wird das dann vorlesen. Und ich möchte euch gerne etwas erzählen über mein Leben, wie das passiert. Ich erzähle euch ein Ereignis aus meiner Taxiarbeit. Ich bin hauptberuflich Taxifahrer und beim Taxi, da treffe ich sehr viele Menschen, die nicht spirituell orientiert sind. Mit anderen Worten, die sind bestimmt mit Sachen zu reden, die mit Spiritualität nichts zu tun haben. Aber es gibt auch sehr wenige Menschen, die über Gott, über Spiritualität reden, über Jesus Christus. Heute zum Beispiel hatte ich einen Kunden neben mir, der war Pastor und der hat über Gott gesprochen. Also ein gottorientierter oder ein spirituell suchender Mensch. Sowas passiert mir auch, aber nicht sehr oft, sondern es ist schon eine Seltenheit, dass Leute über sich interessieren für diesen Weg. Und ich merke, mit beiden Sachen Egal, ob jetzt neben mir einer sitzt, der nur quatschen möchte, also nur etwas reden möchte über Sachen, die in der Welt so passieren, oder ein Mensch, der mit dieser Welt denkt, der die Welt als in seinem Verstand als echt hält, der Verstand oder der Mensch kann gar nicht anders, weil er das so sieht, über diese Sachen zu sprechen. Zum Beispiel, das Wetter oder der Krieg oder Fußball. Irgendwas, aber was nichts mit Spiritualität zu tun hat. Und die wollen dann auch einfach, dass da einer ist, der zuhört, der offen ist, der nichts blockiert, der mit ihnen irgendwie auf eine Art und Weise harmoniert. Und ich merke das, ich beobachte das, dass durch diesen Körper dann auch eine Annahme geschieht. Das heißt, ich nehme das an, was mir passiert. Und früher war das so, ich habe immer diese Menschen, die für mich nicht in meinem Verständnis normal waren, immer beurteilt. Also warum ist der so? Warum kann der nicht so sein? Oder warum ist er so blind und sieht die Wahrheit nicht? Oder diese Fragen und diese Beurteilungen. Aber wenn verstanden wird, dass niemand das so gewollt hat und niemand irgendwas in Kontrolle hat, dann weiß der Verstand, dass es niemand da gibt, denn es gibt niemanden außer das eine, und dann verschwindet das. Und dann kann man das leben, wie das passiert, egal ob neben dir einer sitzt, der nur über Rauchen, Alkohol, Frauen, Geld, was auch immer redet. Dann kannst du das mit einer absoluten Gelassenheit genießen, ohne dass du dich darin irgendwie verwickelst. Und das ist der Sinn des Lebens, die Dualität, also Leute, die nicht spirituell orientiert sind, und die Leute, die spirituell orientiert sind, beides zu akzeptieren. Und nach meinem Verständnis, dann hat man das, was man lange sucht oder gesucht hat. Nenn es Erleuchtung, nenn es Erwachen, da gibt es so viele Namen, aber nichts kann das eine berühren. Da ich habe heute von Papaji, Punjaji, ein spiritueller Meister aus Indien gewesen, der sagt, der hat das sehr schön gesagt, nichts kann das eine, was wir sind, berühren, verändern oder zerstören. Wörter können das nicht sagen. Die Zeit ist nicht so lang, dass das ausgesprochen werden kann oder genossen werden kann in Zeit, sondern es ist über diesen Sachen. Das Problem ist, dass Dualität nicht akzeptiert wird. Die meisten Menschen akzeptieren nicht, wie der andere ist. Erstmal, wie ich bin oder wie ich erschaffen wurde, gemacht wurde. Und dann, wie ist das Außen? Wie sehe ich das? Und ich finde, das ist nicht der richtige Weg, wenn man, ich bleibe bei meinem Beispiel, als Taxifahrer die Leute aus dem Auto schmeißen würde und sagen würde, du redest nicht über Gott, du bist ein Atheist oder was auch immer, dich fahre ich nicht. Dann hätte ich ganz schön viele Probleme. Sofort. Garantiert. Warum? Weil ich ja das nicht akzeptiere, wie der andere gemacht ist. Ich bin anders wie der andere in der Erscheinung. Aber das Verständnis, was mir mein Meister gegeben hat, ist, alles erscheint. Alles ist Erscheinung. Aber die Essenz ist die Substanz. Ist eins. Das heißt, diese Menschen erscheinen in diesen Unterschiedlichkeit, aber die Essenz dahinter, das ist das, was es herausfinden zu gilt. Was ist das?
Deepak, möchtest du schon eine Frage hören?
Gerne.
Von Heide Niere. Hallo, lieber Deepak. Beurteilen, Widerstand gegen das, was ist, passiert unwillkürlich, wird oft erst später erkannt, dass Unbewusstheit war. Auch das wieder nur sehen, wahrnehmen.
Richtig. Ja. Das ist ganz normal. Warum sage ich, das ist ganz normal? Sonst würde das nicht passieren. Es ist normal, dass etwas sich involviert und später dann geschaut wird, oh, da war ja das Ego. Und auch das muss akzeptiert werden, dass das später angeschaut wird. Das heißt, alles, was uns passiert, ist nicht in unserer Hand. Das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei, du hast zu jeder Situation hast du die freie Entscheidung. Das hast du. Das ist Fakt Nummer zwei. Fakt Nummer eins ist, nichts ist in unserer Kontrolle, was uns passiert. Also ob das dann später angeschaut wird, wie die Userin, wie die gefragt jetzt. Später wird das angeschaut und das auch dieses Anschauen, dass man da unbewusst war, muss man akzeptieren. Yes. Aber die wichtige Frage ist, auch das ist nicht in unserer Macht. Dass das man anschaut und dann akzeptiert, dass das so war, nicht in unserer Macht. Fakt Nummer eins: Alles, was uns passiert, ist nicht in unserer Macht. Fakt Nummer zwei: Wir haben den freien Willen. Aber der endet, indem wir unsere Handlung getan haben. Da endet der freie Wille. Wenn du dich für das entschieden hast, was du machen möchtest, und danach was passiert, unsere Lebenserfahrung, niemals in unserer Kontrolle. Ich entscheide mich für etwas, warte auf das Ergebnis und das Ergebnis enttäuscht mich. Was passiert? Wir fühlen uns frustriert. Ich denke, ich mache das. Ich denke, ich spreche, ich höre. Ich denke, ich mache das. Dieses Gefühl des Ichs, ich mache, ich denke, ich habe alles unter Kontrolle, ich weiß, was gleich passiert. Das ist die Illusion. Das ist zu erkennen, dass du nicht der Handelnde bist.
Das ist eine weitere Frage zu von Heide Nierer. Dann gibt es also nur die Wahrnehmung.
Ja. Und nichts außer das.
Weiter schreibt sie, oder ist die Wahrnehmung auch nicht persönlich?
Die Wahrnehmung ist unpersönlich. Die Wahrnehmung, ich gebe euch ein Beispiel. Ramesh hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen Beobachten und Wahrnehmen? Der individuelle Beobachter beobachtet etwas und beurteilt das. Das ist der individuelle Beobachter. Also da läuft gerade einer und dann und dann kommt das Ego, das Ich-Gefühl, das ist der individuelle Beobachter, der sagt, oh, der ist aber hässlich. Und der ist aber so. Wahrnehmung, reines Wahrnehmen, ist einfach nur wie eine Kamera. Alles, was davor einem passiert, wird wahrgenommen und nicht beurteilt. Wahrnehmen ist, wenn der individuelle Beobachter verschwindet und dann nur wahrgenommen wird, was gerade passiert. Was passiert denn gerade? Und jetzt könnte der individuelle Beobachter reinkommen. Yvonne sieht aber so aus, und Deva sieht es aber so und so. Aber das nur, wenn das Ego da ist. Also wenn das Ich-Gefühl da ist. Wenn das Ich-Gefühl nicht mehr da ist, ja, dann ist reines Wahrnehmen da, was ja immer da ist. Das Ich-Gefühl entspringt aus der Wahrnehmung und denkt, ich bin Yvonne, ich bin Deepak. Das wahre Ich, die Wahrnehmung, identifiziert sich mit diesem Ego-Körper und denkt jetzt, ich bin Yvonne, ich bin das und ich mache. Ich, diese Figur, ist nichts anderes wie das eine. Aber jetzt die Figur hat das Gefühl, dass die Figur was macht. Und das eine wurde jetzt vergessen. Das eine, wovon wir wirklich kommen, das wurde vergessen. Und jetzt denkt die Figur, ich mache, ich entscheide, ich. Da gibt es viele Beispiele. Wie kann eine Figur was machen, wenn da keine Energie drin ist? Schauen wir uns eine Leiche mal an. Wie kann diese Leiche eine Leiche sein? Warum ist die zu Lebzeiten lebendig gewesen? Das ist doch dann ganz klar und logisch für den Verstand, dass irgendetwas in diesem Körper drin war, was jetzt nicht drin ist. Und das nenne ich unpersönliches Bewusstsein, um deine Frage nochmal zurück auf deine Frage zu kommen. Wahrnehmung ist unpersönlich, weil Der individuelle Beobachter, wenn der was beobachtet, das ist schon persönlich. Also das ist das persönliche Beobachten. Ich beobachte was und dann beurteile ich das und bewerte das. Und das läuft dann oben so lange weiter, wie lange es weiterläuft. Oder ich nehme unpersönlich, also unpersönliches Bewusstsein, schließt nichts aus, lässt nichts weg und verändert nichts, sondern wie eine Kamera schaut es, was gerade passiert. Und das ist ohne Beurteilung und fehlerfrei. Weil wenn ich jetzt sagen würde, oh Yvonne, warum lächelt die nicht? Und dann habe ich ja schon beurteilt. Dann ist das in das, was meine Augen sehen, sieht das Ich-Ego in dem System, sieht durch die Augen und denkt jetzt, das, was du da siehst, das ist ja in meiner Kontrolle. Aber weiß ich, dass Yvonne so ausgesehen hat, wie sie jetzt aussieht, vor dem Satz? Das ist das. Haben wir die Kontrolle über das, was wir machen, sehen, tun? Und unpersönliches Bewusstsein, das ist die Quelle. Das ist Gott. Unpersönlich. Das heißt, er schließt nichts aus, es ist unpersönlich. Da ist kein Bezug mehr zu irgendeinem. Es ist alles erkannt als das eine. Das ist Wahrnehmung. So hat das mein Meister gesagt.
Hier ist noch ein Kommentar von Momo. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Vor ein paar Monaten ist meine innerlich erlebte Trennung weggefallen und ich erlebe es seitdem, das Außen im Alltag als Ausdruck der Wahrheit und liebevoll. Also das, was ich vorher beurteilt habe, nehme ich wahr und bin damit friedlich, auch fast erstaunt, trotz meiner Gefühle.
Ja. Ein Beispiel. Unpersönliches Bewusstsein kannst du vergleichen oder sagen, wie eine Kamera. Eine Kamera hat kein Ich-Gefühl. Du machst die Kamera an, die Kamera nimmt auf, was gerade vor dir passiert. So. Der Mensch hat das Gleiche. Der Mensch hat die Kamera durch die Augen, durch die fünf Sinne, nimmt er wahr, aber da ist das Ich-Gefühl. Sagt, ich höre, ich sehe, ich rieche. So. Wie kann das sein? Das weiß nur Gott. Gott hat uns dieses Ego gegeben. Aber wenn das, was vor uns passiert, egal was das ist, blockiert wird, ein Widerstand gegen dem, was gerade geschieht, oder ich akzeptiere das nicht, warum passiert das? Und genau das ist die individuelle Beobachtung, also persönliches Beobachten. Unpersönlich wäre, wenn alles, was jetzt gerade passiert, wie du sagst, akzeptiert wird, wenn man fähig ist, das zu akzeptieren. Und das ist der Verweis auf die absolute Wahrheit.
Liebhaber, dann hätte ich noch eine Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass du es schöner findest, ein Motorrad zu haben im Sommer zum Beispiel. Ist das dann kein Beurteilen, dass es im Winter nicht so angenehm ist?
Also du sagst, Motorradfahren im Sommer ist für dich angenehm?
Nein, ich nehme mal an, dass das für dich angenehmer ist, im Sommer Motorrad zu fahren. Du hast doch eins, ne, oder?
Ja. Bei mir. Ja, und dann sagst du, im Winter ist das für mich dann nicht angenehm, ob das Beurteilung ist, ne?
Ja.
Das ist eine Frage, ne?
Ja.
Das ist, guck mal, abhängig von der Programmierung erstmal. Mein Körper ist so programmiert, dass der im Winter überhaupt gar nicht Motorrad fährt. So. Wenn ich das jetzt beurteile und sage, ich hasse meine Programmierung, Ich will eigentlich im Winter fahren. Oder ich sage, ich will gar nicht im Sommer fahren, aber mein Körper zwingt mich. Ich hasse meinen Körper. Das ist das Problem. So, wenn ich aber akzeptiere meine Programmierung, wie du gerade sagtest, ja, dieser Körper mag das eher im schönen, trockenen Wetter, anstatt im kalten, nassen Wetter. Ja, das muss ich sagen, aber das ist der Körper, der ist so programmiert. Und jetzt das Problem ist, Yvonne, wenn ich in Programmierung eingreifen möchte und sage, ich verstell da mal was. Und das ist das Problem. Ja, das wäre dann beurteilt. Also wenn ich da versuche, etwas zu verstellen, zu verändern, das andere wäre akzeptieren.
Ja. Ist ein Kommentar von Heike. Alles zu akzeptieren ist für mich nicht wahr. Zu sehen, dass etwas nicht akzeptiert wird, ist genau die andere Seite der Medaille. Und alles zu akzeptieren kann zu spirituellen Konzepten führen.
Okay, wenn das in deiner Wahrnehmung so ist, ist das vollkommen okay. Meine Konzepte habe ich erzählt. Wenn uns etwas nicht gefällt, können wir das immer ändern. Ich will nicht sagen, du kannst nichts ändern. Wenn uns was nicht gefällt oder wenn etwas passiert und wir akzeptieren das nicht, wir können immer versuchen, etwas zu verändern, um das zu bekommen, was wir wollen. Aber weißt du, meine Lebenserfahrung jetzt ist, ich habe nichts in meiner Hand. Und ich hatte noch nie was in meiner Hand. Das heißt, ich sehe immer noch, okay, das ist jetzt passiert. Wie kann ich das für mich gut machen und für den anderen? Angenommen, es ist was passiert, jahrelange Freundschaft, dann passiert was und dann ist eine Unangenehmlichkeit da. So, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist die Kernfrage. Wenn meine Einstellung zum Leben ist, das Leben bedeutet Dualität, wir können hier nicht das akzeptieren und das akzeptiere ich nicht. Das ist Dualität. Und nach meinem Verständnis hat der Mensch nichts in seiner Kontrolle. Und das bedeutet nicht, dass du nichts machen kannst. Das meine ich ja gar nicht. Sondern ich sage, versuch weiterhin etwas zu tun. Aber mit diesem Verständnis, das, was du da denkst, was du da tust, tust du gar nicht. Du tust es nicht, es wird getan. Du siehst nicht, es wird gerade gesehen durch diese Kamera, durch diesen Bildschirm. Das ist es. Nicht ich habe Geld, Geld ist mir passiert. Nicht ich habe Motorrad, Motorrad ist mir passiert.
Ich habe eine Frage im Chat von Karin Anna. Deepak, hast du lange nach Erwachen, Erleuchtung gesucht bis zur Realisation?
Ja, von kleinern hatte ich schon das hier alles ist nicht echt. Das muss einen Grund haben, warum ich hier bin. Und ich werde diesen Grund herausfinden, was die Wahrheit ist. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange das überhaupt schon geht. Also nicht in diesem Leben, sondern wie lange das so lange geht. Was ich nur weiß von diesem Leben, seitdem ich 3 Jahre alt war, genau, habe ich mich gefragt, was soll das hier überhaupt? Warum bin ich in so einem Körper? Was ist das? Und ich hatte immer schon Interesse an Erleuchtung und an Spiritualität, an Gottheiten, an alles. Also alles, was den alten Hinduismus, also mit Krishna, Shiva, Vishnu, alles die Interessen hatte ich damals schon. Ja. Mich macht Spiritualität an. Also wenn ich eine Sache sagen kann, dann ist das, dass Spiritualität mich richtig anmacht. Ja. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt, was einem Menschen viel Glückseligkeit geben kann. Also das, wenn du dein wahres Wesen erkennst. Wenn du das einmal erkannt hast, dass immer ständig happy ist, ständig gut gelaunt ist und unberührt ist von allen Sachen, die passieren, dann was willst du mehr? Das Ego kreiert Konzepte. Mit anderen Worten, dass der Verstand kreiert überhaupt Konzepte. Das ist so, das ist so, das ist so. Der Verstand hat aber der gleiche Verstand, der diese Konzepte kreiert, um uns Verwirrung zu geben. Kann man auch benutzen zur Erleuchtung. Warum? Weil das, was im Verstand kreiert wird, ist ja beobachtet, ist wahrgenommen von irgendeiner Substanz, die sagt, oh, jetzt mein Verstand ist traurig, jetzt mein Verstand denkt Gedanken oder was auch immer. Und was ist die eine Sache, die diese Sachen fühlt? Und das sind wir.
Ich weiterlesen.
Ja.
Von Ramona Bianca. Es geht doch eigentlich um nichts, oder? Weiter schreibt sie. Deswegen darf es so sein, wie es ist. Im Grunde spielt es keine Rolle. Entweder es wird da sein dürfen oder es wird was getan. Das Entscheidende ist doch, ich mache nichts. Taten geschehen, niemand da. Und doch verliert man sich manchmal im Spiel.
Richtig. Ja, solange du dir bewusst bist, dass das alles ein Spiel ist und du dich darin verlierst, aber im Hintergrund dein Bewusstsein so bewusst ist, dass er sagt, ey, Moment mal, Moment, das ist nicht so, dass der mich gerade beleidigt hat. Das ist nicht so, dass die mich gerade böse angeguckt hat. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Und wenn das bewusst immer gemacht wird, dann kann man mit dieser Sache von Dualität angenehm nehmen. Ja, dann spielt es auch keine Rolle, ob du an Krebs verstirbst oder was auch immer passiert, sondern so wie du gesagt hast, ja, du hast quasi deine Frage selber beantwortet, Ramona. Ja. Zu meinem Meister kamen immer Menschen und die haben diese eine Frage gestellt. Wann wird Erleuchtung passieren? Wann wird Erleuchtung passieren? Und weißt du, was er gesagt hat? Es spielt keine Rolle, ob du Erleuchtung bekommst in diesem Leben oder bekommst. Der Unterschied ist nur der, du denkst, du bist dieses Ego, aber das bist du nicht. Und das E, und es interessiert kein, es wird niemanden interessieren, wenn dieses Ego gestorben ist, also tot ist, und dann fragen, war der erleuchtet? Hatte er ein Gefühl des Handelnden in diesem Ego? War da dieses Gefühl des persönlichen, Handelnden drin? Wer wird danach fragen? Es interessiert niemanden, ob du erleuchtet bist oder nicht. Es ist nur, es geht um dich. Es geht um deine eigene Glückseligkeit. Ich weiß, ich klinge jetzt nicht gerade sehr spirituell, aber es ist so. So hat mein Meister sich gefragt. Er sagte, ich habe alles, aber ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich wie nach dem, was ich suche, was mir Glück geben soll. Und dann hat er gesagt, es ist dumm, nach Erleuchtung zu suchen, weil alles ist vorherbestimmt. Alles passiert nach seinem Gesetz. Alles passiert nach Gottes Willen. Und Gottes Wille kann niemand erfahren. Wie will ein Mensch, der erschaffen wurde, wissen, was Gottes Wille ist? So, und das ist der Punkt. Wenn wir das akzeptieren, dass niemand Schuld haben kann. Niemand kann an irgendwas Schuld haben, weil die eine Quelle funktioniert durch uns alle und bringt das heraus am Tag, was halt passieren soll. Das heißt, wenn Erleuchtung passieren soll in einem bestimmten Organismus, sagen wir mal Yvonne, in diesem Tag, in diesem Haus, in dieser bestimmten Uhrzeit, dann wird das passieren. Aber wenn nicht, dann spielt es keine Rolle. Ja, mit dem Aspekt stimme ich dir ein. Also Ramona. Ja.
Nochmal die Heike, zu den spirituellen Konzepten davor. Da bin ich bei dir, dass nicht ich das tue. Eine Frage von Heide Nira. Diese eine Sache, die es fühlt, ist doch die Wahrnehmung, oder?
Ja. Dieses Gefühl vom Ich wird gefühlt. Und das, was das fühlt, das sind wir. Nochmal. Das, was in uns auftaucht, dieses Ich-Gefühl, ist gefühlt. Und das, was das fühlt, das sind wir. Nicht das, was gefühlt wird, sondern das, was fühlt. Zum Beispiel, ich fühle Kopfschmerzen oder Magenschmerzen oder was auch immer. Und das, was gefühlt wird, ist das Objekt und das Subjekt ist das, was wir wirklich sind. Was nicht in Worten sagt, das kann man einfach nicht, weil das einfach über allen Sachen ist. Es ist keine greifbare Sache oder eine zeitmäßige Sache. Und auf den spirituellen Weg zu sein bedeutet, entweder das Ego auflösen, das ist ein Aspekt, warum wir alle suchen. Das andere ist aber, der Sucher, also der, der sucht, weiß nicht, dass das Ego stärker wird. Es wird gar nicht schwächer. Also beide Seiten habe ich gemerkt, bei mir auch. Das Ego wird stärker, wenn man Progression macht. Sagt man, ich habe das geschafft. Ich habe. Und das ist die Gefahr in diesen spirituellen Übungen, zum Beispiel Meditation, Yoga und diese anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel früher Bäume umarmt, dann diese ganzen Sachen gemacht. Also da ist das Ego, wird stärker. Und mit der Belehrung meines Meisters wird das Ego schwächer. Das ist meine Erfahrung. Und auch die Erfahrung von anderen, also die bei ihm waren. Und mit dieser einen Übung bin ich der Macher, finde es heraus. Analysiere deinen Tag, wie er passiert ist. Und dann wirst du selber herausfinden, ob du das gemacht hast oder ob eine andere Instanz in deinem Leben alles macht. Und dieses Ego, selbst das Ego im Ego. Das Ego sagt, ich habe 3 Stunden meditiert, ich sollte näher an Gott sein. Das ist schon, das ist dieses Ego, wovon wir sprechen, wenn ich, oder wenn wir reden über Ich-Ego, also Ich-Gefühl. So. Und wenn aber verstanden wird, dass das Ego keine Kontrolle hat über Meditation, über Yoga-Übungen perfekt ausführen und diese ganzen Sachen, dann es gibt, wie schaue ich von der Perspektive, von der niedrigen, ja, ich schaue jetzt an der Oberfläche vom Ozean, da sind Wellen. Oh, da ist ein Gedanke, da ist eine Emotion oder Ego. Aber schaue ich, gehe ich weiter runter, in der Tiefe des Ozeans ist absolute Stille, absolute Klarheit. Und dann erfahre ich, ach, das bin ich. Das bin ich. Vor allem das wird gar nicht existieren, dass da ein Das bin ich da ist. Da ist nichts. Und doch ist da was. Aber ein Das bin ich wird nicht kommen, weil was bin ich, das kann man ja gar nicht beschreiben, dass das bin ich. Von außen musst du das nicht sagen, was du schon willst. Angenommen, und das ist das spirituelle Game, oder das ist das Spiel. Angenommen, das hier bist du in Wirklichkeit ganze Zeit und das denkst du hier zu sein. Moment. So, jetzt kommt das hier, was ganze Zeit bei uns so immer beurteilt, immer Involvierung, kommt langsam hier an diese Dings, obwohl du das hier bist, noch hast du gedacht, du bist das, verschmilzt in dem und dann ist nur noch das da. Und wo ist das eine? Das gibt's gar nicht, weil das kommt und geht, kommt und geht. Und das hier hat die ganze Zeit gefühlt. Und kommt und geht, das bedeutet, die Welt wird ja weiterhin so laufen, wie sie läuft. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich kann sagen, unsere Hindu-Vedas sagen, Millionen von Milliarden von Jahren geht das schon und wird immer weitergehen so. Leute werden kommen, sterben, Planeten werden zerstört, neue werden kreiert, all diese ganzen Sachen. Wer weiß, wie ewig das hier alles geht. Ja, aber weißt du, wen juckt's wirklich? Es geht um dich. Du musst glücklich sein. Das ist die spirituelle Frage. Wie kann ich glücklich sein? Meine Erfahrung ist, es ist die Einstellung zum Leben. Es ist unsere Einstellung zum Leben, wie wir das Leben sehen. Und das macht schon, das ist der, man kann sagen, wovon ist Glück abhängig? Von meiner Einstellung. Und wie ist die Einstellung? Ja, momentan so, dass ich glücklich bin. So, aber wie ist dir das passiert? Gottes Wille. Wie kannst du das jetzt sagen? Ja, ich habe nichts gemacht. Das heißt, es ist mein Schicksal gewesen, dass ich diese Sache bekomme. Andere Menschen, deren Schicksal ist, zu suchen.
Eine weitere Frage von Renate Muriel, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. In Advaita Vedanta gibt es keine Persönlichkeit. Wie siehst du das?
Ji, richtig. Krishna, sagst du, ist die höchste Persönlichkeit?
Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. In Advaita Vedanta gibt es keine Persönlichkeit. Wie siehst du das?
Krishna ist Gott in Persona. Ob das jetzt die höchste Persönlichkeit ist im Hindu Vedanta, das kann ich dir nicht sagen. Aber definitiv, für mich Krishna ist ein Idol, habe ich immer nachgestrebt. Nicht Krishna an sich, ne? Also so wie er aussieht oder was er da gemacht hat, sondern wie er es gemacht hat, mit welchem Bewusstsein. So, das hat mich immer angemacht. Und Krishna wird in der Hindu-Vedanta, soweit ich weiß, als Inkarnation von Vishnu, also von den drei Göttern, Shiva, Brahma, Vishnu, als Inkarnation benannt. Und natürlich kannst du sagen, er ist ein Gott mit viel, also mit viel Energie, Kraft und Liebe, Weisheit. Aber ob das jetzt, also ich kann deine Frage so nicht beantworten. Ich bin kein Swami, ich bin kein Mönch, der also diese vedischen Schriften da studiert hat. Aber was ich dir sagen kann, ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und Krishna für mich ist das beste Beispiel, wie kann man in den größten Stürmen des Lebens absolut still sein. Das bedeutet, wie kann ich in all diesen unangenehmlichen Umständen glücklich sein. Und das ist für mich Krishna oder der eine Aspekt von Krishna. Ich habe hier ein Foto. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem Licht hier sieht. Ich kann das mal beschreiben. Also Krishna wird auch gesagt, dass das ja der eine Gott ist. Jetzt guck mal, gibt's viele Konzepte. Mach keinen Fehler. Alles was sind nur Konzepte. Das Vishnu, wie ich dir sage, Vishnu, dann Shiva und Brahma. Diese drei machen Gott aus. Oder das ist Gott. So, jetzt kannst du aber auch sagen, Shiva ist Gott. oder Vishnu. Das spielt keine Rolle, das ist dein Konzept. Die Krishna ist definitiv etwas Höheres. Das kann ich sagen. Also er ist nicht normal, gewöhnlich, er ist außergewöhnlich. Er war kein normaler Mensch, er war ein außergewöhnlicher Mensch. Warum? Weil er, wie jetzt ich gesagt habe, von Vishnu, also das Vishnu inkarniert sich in Form von Krishna. Gott inkarniert in Form von Krishna und tut seine Aufgaben, die er zu machen hat. So. Ja, was kann ich dir sagen? Und ich liebe Krishna übrigens. Wenn es um zum Beispiel so, ich liebe Krishna sehr. Ja. Ich höre viel Bhajans, also Krishna-Lieder, also göttliche Lieder. Ich habe hier Fotos hängen, ich habe eine eigene Flöte, ich habe so eine Flöte auch gebastelt, Krishna-Flöte, kann man alles auf meinem YouTube-Kanal sehen. Ja, ich habe auch viele andere Krishna-Bilder. Ja, Krishna ist so mein Lieblings, Idol. Einer meiner Lieblingsidole. Ja. Im Grunde genommen, guck mal, wenn, warum haben wir überhaupt im Hinduismus so viele Götter oder Gottheiten? Weil wir danach streben, dass Gott sich manifestiert in allen möglichen Objekten. Das ist der Hintergrund, was viele nicht verstehen. Gott als Quelle manifestiert sich in vielen dieser ganzen verschiedenen Formen, in Form von Krishna, in Form von Devi, in Form von Hanuman, Ganesha, was auch immer. So. Und wir preisen, also wir verehren, wir preisen und loben. So, und warum? Weil das große Gottheiten sind. Und so. Und das ist der Grund, warum so viele Gottheiten da im Hinduismus sind. Und die kreieren für den Verstand immer so Verwirrung. So, wie, es gibt ja nur einen Gott, jetzt habt ihr so viele Götter. Ja, es stimmt, es gibt nur einen Gott. Aber um dahin zu kommen, gibt es verschiedene Wege. Und diese Wege sind im Hinduismus als Verehrung von Krishna, von dem. Im Grunde genommen, wenn du mich fragst, alles ist eins. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Aber wir müssen so tun, dass wir eine Beziehung haben. Wir müssen so tun, dass wir Taxi fahren gehen oder was auch immer. Also unserer Arbeit nachgehen. Aber in Wirklichkeit macht das nur Gott. Und nur Gott ist die Wahrheit.
An Renate dazu, danke, ich habe mich auch in Krishna verliebt.
Ja, das geht schnell. Ich weiß.
Und Meli schreibt, Gott manifestiert sich in allem.
Genau. Und das ist das Konzept, dass Gott ist über allen Sachen und er manifestiert sich, er drückt sich aus. Das eine drückt sich aus. Und um sich das auszudrücken, um das zum Ausdruck zu bringen, braucht es ein zweites. Das heißt, er musste den zweiten Aspekt reinbringen, damit dieses Leben, was wir hier Leben nennen, du und ich, wir haben eine Beziehung. Du oder du und dein Chef, du und dein Freund, du und der Nachbar. Um das passieren zu lassen, musste Gott das Zweite kriegen. So, deswegen zwei Aspekte. Was der Verstand nicht versteht. Ich habe jetzt eine Münze und die hat zwei Seiten, aber es ist eine Münze. Es ist eine Münze mit zwei Seiten. Das ist das. So wird das erklärt.
Deepak, es wird ja öfters auch mal gesagt, die Erscheinung ist nicht das, was wir sind. Wenn es nur das eine gibt, wie geht das dann?
Ja, wer fragt das? Das eine, Yvonne, tritt in Erscheinung als das zweite, als das anders. Du im Wachzustand bist gerade dir bewusst, dass du Satsang hier bist. Du im Traumzustand bist dir bewusst, dass du träumst. Und du im Tiefschlaf bist dir bewusst, nicht im Tiefschlaf vielleicht, danach vielleicht, wenn du aufwachst, dass du ganz gut geschlafen hast. So. Aber mit du meine ich das eine, was diese ganzen Sachen, die Wach, Traum und Tiefschlaf kreiert. Wie das funktioniert, Yvonne, frag mich nicht. Weil das wissen wir nicht. Aber wir wissen, Maya, also Illusion, ist da. Weil du bist ja im Tiefschlaf, gibt es dich ja gar nicht, als Yvonne, als die Welt. Da gibt es nichts im Tiefschlaf. Das heißt, es muss ja Maya sein, Illusion sein. Aber wie das funktioniert, der Mechanismus, ist so, das wissen wir nicht. Das kann niemand wissen und wird auch nicht.
Ja, ist ein Mysterium, ne? Irgendwie, also, ja. Dass da jemand ist und irgendwie doch nicht.
Ja, und guck, das sagt der Verstand. Der Verstand will ja wissen, was ist das, ne? Was in Erscheinung tritt und doch ist es nichts. Ne? Und guck, das, wenn du das akzeptierst, dass du das nicht weißt, dann sag mir, was passiert. Wenn du akzeptierst, dass ich, okay, der Verstand sagt das so, aber ich akzeptiere gerade, was in mir geschieht. Mit dem Verstand meine ich, dass er die Fragen stellt und so. Dann versuch das mal zu akzeptieren. Ja.
Ja, passiert nichts.
Passiert nichts. Guck mal, solange du kannst ja Fragen stellen, aber wenn du akzeptierst deine Fragen, ist keine Frage mehr da. Woher soll eine Frage kommen, wenn du akzeptierst, was das, was da gerade war, ist akzeptiert? Okay, nächster Moment. Und dann schaust du in Leere. Da ist ja nichts, da ist ja keine Frage mehr. Und das geht immer so lange, also dieses Verständnis dann geht so tief in dir dann rein, bis es dann vollkommen akzeptiert. Und was akzeptiert das, Simon? Niemand tut irgendetwas. Niemand ist fähig, irgendeine Handlung auszuüben, wenn in ihm kein Bewusstsein wäre. Und das Bewusstsein, was in all uns Menschen drin ist, ist das eine Bewusstsein. Wenn das verstanden wird, dann muss ich nichts mehr machen. Dann ist keine Frage mehr da. Dann ist verstanden, okay, der ist also nichts anderes wie ich bin. Du bist nichts anderes wie ich. Wir alle sind das eine. Und aber, klar, du kannst jetzt dann, das meine ich, deine Programmierung wird weiterhin so laufen, mehr oder weniger. Wenn du dich aufregst, weil dein Mann ständig irgendwas macht, dann wird dein System sich weiterhin so aufregen. Kann sein. Ja, aber du wirst verstehen, er macht nichts. Er ist das nicht, der mich halt, also diesem System Yvonne aufregt, sondern es ist meine Programmierung, meine Bestimmung, dass ich mich aufregen soll. Weil Gott das so will. Und ich akzeptiere, was Gott will. Und dann bin ich happy. Wenn ich akzeptiere, was Gott will, dann bin ich erst happy.
Soll ich noch eine Frage vorlesen? Von Momo. Sind es also alles Aspekte, die sich in allem, was geschieht und wie sich die Menschen unterschiedlich verhalten, ausdrückt?
Ja. Sind es in, er meint, ist das alles, die verschiedenen Aspekte, sind die alle eins, ne, aus der Essenz?
Das nehme ich mal an. Sind das also alles Aspekte?
Ja, genau. Es sind alles Aspekte des einen, was wir sagen, Gott oder Bewusstsein oder Quelle. Ja. Der eine so, der andere so. Ja, das sind alles Aspekte des einen, des einen Gott.
Heidenira schreibt, es ist nicht leicht, ständig zu realisieren, dass ich nichts kontrollieren kann, also in Demut anzunehmen, was ist. Weiter schreibt sie, aber auch das geschieht einfach.
Ja, alles geschieht. Du hast keine andere Wahl. Es bleibt dir keine andere Wahl, anstatt das zu akzeptieren, was halt ist. Und dann brauchst du nicht traurig sein oder dich fragen. Der Verstand wird sich fragen, ja, aber was ist dann mit meinen Eltern? Dann habe ich ja keine Eltern. Wenn alles das eine Sein ist, dann ist ja alles gespielt hier. Was passiert dann? Was wird dann sein? Das sind alles Ängste des Verstandes, Verlustängste, ja, Sorgen oder das ist jetzt passiert und dass es mir schwer fällt, das zu akzeptieren. Ja, aber fragen wir uns mal, haben wir eine andere Wahl? Haben wir wirklich eine andere Wahl zu sagen, okay, das ist jetzt passiert? Es ist ja schon passiert. Das ist ja Fakt Nummer eins. Es ist schon was passiert und haben wir dann die Wahl, in dem gleichen Moment zu sagen, das, was passiert ist, spule ich zurück und dann habe ich ja die Wahl und dann mache ich das anders. Haben wir die Wahl? Denn das würde dann mein Konzept ersprengen. Weil ich sage ja, wir haben nicht die Wahl. Aber Fakt Nummer zwei, Fakt Nummer eins ist, wir haben keine Wahl. Wir haben keine Kontrolle über irgendwas. Fakt Nummer zwei aber ist, Gott hat uns den freien Willen gegeben, um den auszuüben und dann später sich zu wundern, dass immer was passiert, nicht nach dem menschlichen Willen passiert. Warum ist das so? Weil das das Spiel ist. Sonst wäre es doch kein Spiel.
Momo schreibt, wenn ich akzeptiere, dass ich nichts weiß, freue ich mich nur noch.
Ja. Ein glücklicher Mensch ist der, der nichts in seinem Verstand hat. Wo der Verstand, der absolut still ist, der ist glücklich. Und jetzt fragt sich Momo, wenn ich nichts, ja, warum ist das so? Ja, weil da nichts ist. Wir sind also mit nichts sind wir glücklich. Wir brauchen nichts Zweites. Wir sind mit nichts in unser wahres Wesen glücklich, weil das wahre Wesen braucht nichts. Warum? Sonst würden wir ja sagen, das Bewusstsein ist nicht vollkommen. Es ist vollkommen. Und all diese Anstrengung von Menschen ist, diese Vollkommenheit zu erreichen, zu erlangen. Und auch das gehört dazu.
Eine weitere Frage wäre von Michaela. Hallo Deepak, wenn ich Schmerzen habe und dann eine Art Schuldgefühl auftaucht und glaube, es wäre eine Strafe, woher kommt das?
Das kommt von da, wenn etwas passiert, dann bist du dir nicht bewusst über das, was da passiert ist. Du kannst das, was passiert, nicht wahrnehmen, dass etwas passiert durch dich, sondern du fühlst, ach so, ich mache das, er macht das. Du fühlst nicht, und weißt nicht genau, dass du ja nichts machst oder der andere nichts macht. So. Dieses Gefühl von diesem Ich ist so stark in dir drinne, was dir dann zu glauben gibt, du bist der Handelnde. Also du mit deinem, du meine ich, ich habe den Namen jetzt vergessen, du bist der Handelnde. Und alle spirituelle Praxis ist die, herauszufinden, sind wir wirklich die Handelnden? Also sind wir als Körper, als Verstand, Körper, Organismus, sind wir wirklich die Handelnden? Ist das wirklich so? Oder gibt es etwas, was wir noch nicht wissen? Und das ist das. Und Schuldgefühl kommt nur hoch, weil das Ego, ich habe jetzt den Namen vergessen, sich involviert in dem, was da passiert ist und sagt, warum habe ich das gemacht? Aber Moment, jetzt hier, wenn du weißt, dass du nichts gemacht hast, wenn du das weißt, wie weiß ich das? Durch diese spirituelle Übung, die mein Meister gegeben hat. Wenn du die machst, dann wirst du herausfinden, ich habe doch gar nichts gemacht und der andere auch nicht. Und dann verschwindet das Schuldgefühl. Sollte verschwinden. So, aber jetzt nur rein intellektuell. Ist ja verständlich, wenn niemand was macht, ist ja auch niemand schuldig. So, niemand macht was, es tut nur Gott durch uns was machen. Okay, ist da ein Schuldgefühl da, wenn ich das akzeptiere? Alles passiert nach Gottes Wille, der Mensch ist unfähig, irgendeine Handlung auszuüben. Okay, dann ist kein Schuldgefühl mehr da. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was passiert ist. Das kann die schrecklichste Bluttat sein, es kann aber auch der schönste Moment sein. Beide Sachen nicht in unserer Macht. Nicht in unserer Macht. Und das ist der Beweis. Schau dir mal auf YouTube Serienmörder an in Gerichtssaalen, Seelen, die wie die reden, wenn die dann diese Todesstrafe oder so bekommen oder lebenslang. Dann sagt der Richter sagt immer, haben Sie noch was zu sagen zum Schuldigen, ne? Und weißt du, was die sagen, die meisten? Sagen Entschuldigung an die Familie, an die Hinterbliebenen, aber Gott hat mich gezwungen, diese Tat zu machen. Und dann einige schütteln den Kopf und sagen, das ist Quatsch, was er da sagt. Wie kann so ein Mensch so brutal sein? Ja. Und das ist aufgrund seiner Ebene, in der er sich befindet. Jeder Mensch kann nicht gleich spirituell. Das geht nicht. So, und der sieht das so. Der sieht das ja. Okay, das geht nicht. Und das geht nicht. Ich gebe zu, ich habe auch früher gedacht, wie können Menschen sich töten überhaupt? Wer macht das überhaupt? Also der Mensch. Wieso kann da sowas? Und jetzt weiß ich, es ist nicht der Mensch. Es ist das Bewusstsein der Menschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meine Erfahrung ist, wenn einer so viel ermordet hat und solche brutalen Sachen, und dann sagt er im Gerichtssaal nichts anderes, sagt er, ja, Gottes Wille war das. Ich musste sagen, ich wurde gezwungen von Gott. Dann jetzt schockiert mich das nicht, jetzt macht mich das sogar fröhlich und beweist sogar, dass das, was mein Guru gesagt hat, stimmt.
Eine weitere Frage von Swantje. Lieber Deepak, schön dich zu sehen. Führt dich das Leben manchmal in Versuchung, an die Illusion zu glauben? Liebe Grüße.
Wenn das meine Bestimmung ist, manche, dann werde ich dagegen nichts machen können. Dann wird das so passieren. Es kann mal sein, dass ein Ereignis passiert und zeitgleich, wenn das hochkommen möchte mit der Illusion, kommt eine, wie kannst du sagen, eine Hand, die sagt, alles passiert nach Gottes Wille. Es ist ein Spiel. Und das passiert in einem Körper, Organismus, der dieses vollkommene Verständnis hat, dass niemand was tut. Das kann passieren. Aber dass du dich an dieser Illusion festhältst und glaubst, mal, also dass das mal passiert, kann in einem Menschen gar nicht passieren, der das vollkommene Verständnis hat. Und wenn, dann hat er es nicht. Vollkommen. Dann hat er es nur intellektuell. Aber auch das muss akzeptiert werden.
Momo schreibt, ja, das, was du erzählst, macht mich glücklich. Das ist so schön.
Das ist gut. Meine Aufgabe ist es, jeden Menschen versuchen, glücklich zu machen. Und wenn du sagst, du bist glücklich, ja, dann bin ich auch glücklich. Viele fragen auch, was gibt der Erleuchtung in dem Körper? Eine sehr wichtige Frage. Weißt du, Erleuchtung gibt dir das. Nach meinem Verständnis keine Feuerwerke in dir oder sonst was. Nicht unbedingt, aber eine absolute Gelassenheit. einen absoluten Frieden. Der Frieden ist so eingetaucht, dass der gar nicht irgendwie abwesend scheinen kann. Und also du bist eingetaucht, meine ich, in Frieden. Und diese absolute Gelassenheit, stell dir vor, du hattest so Probleme mit dir selbst, was du geglaubt hast, dass das Probleme sind, die dir zugehören. Also du bist noch nicht erwacht zu dir. Und dann auf einmal hast du dieses vollkommene Verständnis. Irgendwie hat dir deine Bestimmung, Gottes Wille, das kosmische Gesetz das gegeben. Und dann wirst du mit einer Gelassenheit dann durch den Tag gehen, wo du früher zu Leuten böse geguckt hast oder weggeguckt hast oder was auch immer du gegen einen Menschen hattest. Der Unterschied wird dann der sein. Du wirst ganz locker mit den Menschen artikulieren, kommunizieren. Du wirst eigentlich wo du sagtest, den nicht ansprechen. Oh, der kommt jetzt gleich. Nicht hingucken. Nein, nicht. Mit dem wirst du dich am meisten unterhalten. Das gibt dir Erleuchtung, weil da gibt's keine Separation mehr. Der ist so, sondern es ist einfach nur Liebe da. Also Bewusstsein. Vollkommene Einbeziehung aller Sachen. Und dann, aber ich will nicht sagen, zum Beispiel, dass du dich mit deinen Erzfeinden wieder. Das meine ich nicht. Ich meine diese normalen Ego-Sachen. Zum Beispiel, die guckt mich gerade so an, mit der rede ich jetzt erstmal nicht so. Oder der hat das so. Das wird nicht passieren. Du kannst keinen mehr hassen, weil dann würdest du dich selber hassen. Und das willst du ja nicht.
Eine Frage von Heide Nira. Diese spirituelle Übung deines Meisters, wo kann ich darüber erfahren?
Einmal auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es ein Video über die Übung. Und ansonsten kannst du mich auch gerne anschreiben. Dann können wir die Übung zusammen machen. Ich werde sie auch jetzt hier nochmal sagen. Und die Übung ansonsten hat er in seinen Satsangs gesagt. Die noch online sind. Also in einigen Satsangs hat er das gesagt. Von daher habe ich das ja auch. Ja, die Übung ist diese. Setz dich abends ganz locker. Nichts darf dich stören. Mach dir deinen Tee oder Bier oder was auch immer. Und dann in diesem relaxten, entspannten Zustand fragst du, also nimmst du den Tag, was alles so passiert ist. Was ist alles in diesem Tag passiert? Wie als Film stellst du dir das vor? Und dann nimmst du eine Handlung von diesem Tag, wovon du überzeugt bist. Das ist meine Handlung. Die habe ich entschieden, die habe ich gewusst, dass die so passiert, wie die passiert. Und vor allen Dingen die Früchte, die Konsequenzen aus der Handlung exakt so sind, wie ich das gewusst habe vorher. Und dann analysierst du. Erstmal wirst du keine finden. Das sage ich dir. Du wirst keine Handlung finden, wovon du überzeugt sagen kannst, die habe ich gemacht. Erstmal wird dein Verstand sich fragen, Und nach diesem oder diesem unzufriedenen Gefühl, jetzt nimmst du eine Handlung aus. Ich mache ein Beispiel. Angenommen, du warst im Büro und dann hat dich eine Freundin angerufen. Ja? Und das, worüber der Anruf war, hattest du keine Kontrolle. Du wusstest nicht in dem Moment, in dem der Anruf kam, dass der Anruf kommen würde. Also das ist Punkt Nummer eins. Und so analysierst du das. Okay, den Anruf habe ich gehört, aber ich habe keine Kontrolle über, wann der Anruf gekommen ist. Und vor allem, wozu der Anruf führen wird. Jetzt habt ihr geredet und ihr wolltet essen gehen. In diesem Reden hat sich herausgestellt, ihr wolltet, du und deine Freunde, nach der Arbeit essen gehen. Dieses Restaurant, was ihr da ausgesucht habt, wie ist das euch passiert? Ja, ihr habt miteinander geredet, die eine hat gesagt, das schmeckt mir, du hast das gesagt, dann habt ihr euch geeinigt. Und dann ist erst das Restaurant in Erscheinung gekommen. Das heißt, auch da hat keiner die Kontrolle gehabt. Dann seid ihr ins Restaurant, habt euch Essen bestellt. Wer hat da Essen bestellt? Und vor allen Dingen, wusstest du genau, dass du das Gericht zu dieser Uhrzeit und genau so bekommst, wie du es bekommen hast? Nein, du musstest 2 Stunden mit ihr warten, weil die unterbesetzt war. Ah, und so guck, und so machst du das Schritt für Schritt. Ja, wer hat denn? Und dann wird sich der Verstand das fragen. Ja, okay, er hat recht. Deepak hat recht. Ich habe keine Kontrolle. Aber wer hat dann die Kontrolle? Und dann fängt das an, langsam, langsam ins Herz zu gehen. Dieses Verständnis. Okay, ich bin nicht der Macher. Weißt du, ich habe mir immer so gesagt, so Ramesh hat das so gesagt. In den Anfangsphasen wirst du, wenn was passiert, wirst du dir sagen, ich bin nicht der Macher. Angenommen, guck, es ist was passiert. Du analysierst, also mit der Übung, tust du das analysieren, wie ist die mir jetzt passiert? Okay. Ich bin nicht der Macher. Irgendwann musst du das auch gar nicht mehr sagen, dass du nicht der Macher bist. Irgendwann verschwindet auch diese Aussage, dass du nicht der Macher bist. Und dann geht das immer weiter, diese Reise geht immer weiter, dieses Verständnis geht immer weiter, bis das dann das Innerste von dir erreicht. Und da ist ganz klar, da muss nichts mehr gesagt werden, da muss auch nichts gebetet werden oder was auch immer gemeditiert werden oder Yoga-Übungen gemacht werden oder was weiß ich, sondern da wirst du dann sehen. Und fühlen. Alles, was uns passiert, sind Ereignisse, worüber wir keine Kontrolle haben. Das ist doch verständlich. Ganz einfach erklärt. Alles, was uns von außen passiert und von innen, ist nicht in unserer Macht. Und das Ego, schau dir bitte meine Videos an, das Ego, da habe ich verschiedene Videos gemacht, wie dieser Mechanismus funktioniert, des Egos, wie Beurteilung geschieht. Das wird jetzt so lang hier, deswegen nutze ich die Gelegenheit, Fragen zu beantworten. Da kannst du gerne das alles angucken. Ansonsten mich anschreiben, mich kontaktieren, dann können wir auch reden. Aber in Kurzform, jetzt kurz bei dem Beispiel, mit dem Hören des Anrufs. Ja, wie kannst du denn hören? Hören deine Ohren? Sind die selbst fähig zu hören? Oder ist da in dir etwas, was da durch die Ohren hört? Und das ist der Verweis.
Jeanette Nicole schreibt, vielen Dank, Deepak. Deine Worte haben richtig gut getan. Probleme verlieren ihre Wichtigkeit.
Ja. Sehr gut. Sehr schön.
Von Michaela, danke für Satsang. Dann ist noch eine Frage von Susan. Lieber Deepak, würdest du etwas über Konzepte sagen? Sind sie für Menschen lebenswichtig?
Ich würde sagen, die sind für alle lebenswichtig, weil ohne Konzepte kannst du nie auf die absolute Wahrheit verweisen. Angenommen, wir wären alle wie Ramana Maharshi. Das geht nicht. Ich will das aber sein. Das muss ich dazu sagen. Aber das geht nicht. Das geht nicht.
Aber die Wahrheit selbst ist kein Konzept, oder?
Die Wahrheit selbst ist kein Konzept. Aber es wird über die Wahrheit konzeptual geredet. Ja. Die Wahrheit ist Konzeption. Wie sagt man? Die Wahrheit ist konzeptlos. Genau. Aber auf diese Wahrheit zu kommen, müssen wir Wegweiser benutzen, Verweise. Und das sind Konzepte. Guck mal, mein Konzept, was mir Happiness gegeben hat, oder Erleuchtung, oder was du sagen möchtest, ist, du, alles, was passiert, ist Gottes Wille. Alles, was in der Welt passiert, ist Gottes Wille. Wie ein Ereignis, zu wem, wie passiert, mit welcher Intuition, für gut oder schlecht, durch welche Person, ist Gottes Wille. Der Mensch ohne diesen Gotteswille, ohne Bewusstsein, ist eine Leiche. Und eine Leiche kann nichts. Das habe ich akzeptiert. Das heißt, alles, was jetzt du siehst aus, dass du das. Habe ich das akzeptiert? Nein, das ist nicht die Puppe, der Mensch. Das ist gespielt durch Gott. Das heißt, du und Gott seid nicht zwei Sachen. Du und Gott sind eine Verbindung. Nur ist diese Verbindung nicht bewusst wahrgenommen, weil da das Ich-Ego dazwischen ist und sagt, ich mache, ich rede, ich genieße. Das ist mein Konzept. Und die anderen Konzepte von Ramesh mit du bist nicht der Handelnde, mit der Übung, Vorherbestimmung, Konzept, alles habe ich auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr alle gerne ansehen. Aber das, guck mal, diese Konzepte, es reicht ja nur ein Konzept. Und wenn das einen überzeugt, dann brauchst du nichts mehr anderes. Dann weißt du, okay, das Konzept, was macht dein Konzept? Auf die Wahrheit zeigen. Jetzt kann ich, guck mal, so viele Meister können wir nehmen, ob dir das was bringt oder, also ob die Konzepte eines Meisters dir was bringen, weißt du nicht. Musst du ausprobieren.
Hier sind noch einige Kommentare von Heide Nira. Danke für deine liebe Unterstützung. Und von Martina von ganzem Herzen Dankeschön für Satsang. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal?
Devasetu verlinkt den immer unter dem Video. Mein YouTube-Kanal, wie heißt der? Das muss ich überlegen.
Ja.
Nee, nicht Ed. Deepak 94, glaube ich. Ja. Ansonsten einfach eingeben Deepak. Was? Deepak Ramesh. Ja, ansonsten der Devasetu verlinkt er das ja immer unten, da könnt ihr das anschauen. Ja. Und auf meiner Website, das möchte ich auch gerne sagen, da teile ich mein, man kann sagen, fast schon ganzes Leben. Da gibt es Bilder von meinem Leben, was so passiert, Videos auch, Kurzvideos, die über YouTube. Es gibt ja jetzt die Funktion, so Kurzvideos so hochzuladen. Und wer gerne Interesse hat, kann da was gucken. Ich habe auch einen Text verfasst, wie ich mit meinen Magenbeschwerden umgehe, was mir hilft oder wie ich mit anderen Sachen, was ich benutze, um fit zu bleiben, also den Körper fit zu halten, weil es bringt nichts, Krishna nachzuahmen, aber zu sein wie ein, ja, ein schwaches irgendwas. Also Krishna glaube ich nicht, dass der schwach war, sondern der hat auch alle Herausforderungen des Lebens gemeistert mit einer absoluten Klarheit. Und das macht uns ja alle an. Das wollen wir ja alle. Und ja, die gerne könnt ihr vorbeischauen auf meine Website. Und ja, ich freue mich. Mir hat das auch gefallen, der Satsang. Und ja, war sehr schön, mal wieder.
Danke dir.
Danke euch allen. Ihr sind noch Kommentare da, oder?
Ich habe die jetzt ehrlich gesagt gerade schon weggemacht. Aber ich glaube, warte mal. Ja, danke, es ist dann noch öfters. Ja, Namaste, lieber Deepak, vielen lieben Dank, höre dir so gerne zu. Es braucht immer wieder die Erinnerung. Ja, ganz viel Danke für Satsang. Genau, auch von Swantje und ja.
Svan, an Svanche, viel Spaß. Ich weiß ja, wo du bist. Viel Spaß. An Martina, Dankeschön für deine Spende und auch sehr viel spirituelle Erleuchtung. An dir auch, Yvonne, Dankeschön, dass du alles vorgelesen hast. Dankeschön auch dir. Möge der eine Gott dir das geben. An Devasetu, du bist auf der Insel. Auch dir alles Gute. Bleib weiterhin so. Mach weiterhin diesen Service und sei happy. Und an alle das auch, was ich gesagt habe. Und Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Satsang. Und bis dahin bleibt immer happy. Erinnert euch an euer wahres Wesen, das ist happy. Und ja, Namaste. Hari Om Shanti, Hari Om Shanti.